Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Irene Kilubi dem Thema Reverse Leadership widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, was genau Reverse Leadership ist und warum Führung keine Frage von Alter, sondern von Integrität, Empathie, Leidenschaft und Wissbegierde ist. Irene Kilubi ist Unternehmerin, Multibeirätin, Universitätsdozentin für digitales Marketing und Entrepreneurship, Autorin sowie eine gefragte Keynote-Speakerin und Moderatorin auf Konferenzen und Veranstaltungen. Nach vielen beruflichen Stationen folgt sie jetzt ganz ihrer persönlichen Leidenschaft und widmet sich den Themen Joint Generations, Community Building und Corporate Influencer Strategie. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Irene Kilubi kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, warum es bei guter Führung für Irene Kilubi wichtig ist, Menschen zu inspirieren, zu motivieren und auf eine gemeinsame Reise zu einer größeren Vision mitzunehmen und warum Irene sagt, eine Führungskraft sollte die Gabe haben, situativ führen zu können und sich auf die individuellen Situationen, Lebensumstände und Lebensphasen individuell einstellen zu können. Ihr werdet die Hauptargumente hören, warum wir verschiedene Generationen nicht nur zusammenbringen sollten, sondern wir sogar davon profitieren, wenn wir das tun. Versteht, worum es sich bei Reverse Leadership handelt und welche Trends man berücksichtigen sollte, weil sie auch ganz deutlich für ein Reverse Leadership sprechen. Hört rein und erfahrt, was denn junge Chefinnen oder Chefs mitbringen sollten, um möglichst von Anfang an von älteren Mitarbeitenden akzeptiert zu werden. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Irene Kilubi für das Thema Reverse Leadership und versteht die Hintergründe ihrer Aussage, durch Reverse Leadership werden Stereotype, Altersbilder bewusst durchbrochen und junge Menschen werden auch bewusst dadurch gewertschätzt, indem man ihnen die Führung aufgrund ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten zutraut. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Irene, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo in die Runde.
Ja, Irene, wir werden uns heute mit dem Thema Reverse Leadership beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, was Reverse Leadership ist und warum Führung keine Frage von Alter, sondern von Integrität, Empathie, Leidenschaft und Wissbegierde ist. Irene, du bist Unternehmerin, Multibeirätin sowie Hochschuldozentin und hast für namhafte Unternehmen wie BMW, Deloitte, Siemens und Amazon gearbeitet. Nach vielen beruflichen Stationen folgst du jetzt deiner ganz persönlichen Leidenschaft und widmest dich den Themen Joint Generations, Community Building und Corporate Influencer Strategie. Du bist Universitätsdozentin für digitales Marketing und Entrepreneurship sowie eine gefragte Keynote-Speakerin und Moderatorin auf Konferenzen und Veranstaltungen. Du hast letztes Jahr den Audience Award beim Impact of Diversity Award erhalten und du wurdest ebenfalls in 2023 zu den 25 ZukunftsmacherInnen Deutschlands vom Business Insider sowie zu den Top 100 Women für Diversity von Beyond Gender Agenda gewählt. Du wurdest während der Kampagne Innovationsland Deutschland vom Bundesministerium für Bildung und Forschung als die Frau, die Changemaker zusammenbringt, betitelt. Und Irene, du bist Autorin und am Ende der Intro deines Buchs, du bist mehr als eine Zahl, schreibst du, ich möchte dich mit meiner Energie, meiner Leidenschaft und meinem Zukunftsoptimismus anstecken. mich mit dir vernetzen, Eindrücke verarbeiten, Perspektiven ausloten, Wissen mehren, Methoden verfeinern, Werkzeuge weiterentwickeln und das Fundament stärken für eine nachhaltige, lebenswerte und fortschrittliche Zukunft, in der alle Menschen, ob jung oder alt, gleichermaßen ihren Platz finden. Ja, liebe Irene, das macht mich alles sehr, sehr neugierig und ich freue mich jetzt auch sehr auf unser Gespräch. Lass uns doch jetzt mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
Ja, ich hatte tatsächlich einige schöne Erlebnisse, aber ich glaube, du warst auch da beim Business Creators Summit, oder?
Absolut. Ja, ja, schön. Und schön, dass wir uns da mal auch persönlich dann schon getroffen haben, vor unserer Podcast-Aufnahme, Irene.
Hm? Aber Wahnsinn, oder? Also was für ein glücklicher Zufall. Nee, also die Resonanz war für mich sehr beeindruckend. Ich hatte ja eine Session gehabt, eine Masterclass mit dem Jürgen Schmidt zusammen. Wir haben über Corporate Influencer gesprochen. Und ja, die Nachrichten, die Postings, die uns ereilt haben, haben uns sehr glücklich gestimmt. Ja, wir haben uns richtig gefreut, weil wir uns beide auch sehr gut verstehen. Das hat super gematcht, aber dass es auch beim Publikum so gut ankam und wir eine Masterclass Full House hatten, obwohl es hieß immer, die Masterclass nicht so gut besucht worden. Das hat uns schon sehr glücklich gemacht.
Ja, und das ist ja auch also eine tolle Bestätigung, zum einen für deine Arbeit, natürlich für auch den Inhalt der Masterclass und des Themas und auch für deine Person. Ja, also in der Tat war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Man hatte dann auch in der Tat nur noch einen Stehplatz ganz hinten bekommen, wenn man nicht rechtzeitig da war. Ja, sehr schön. Danke, Irene. Damit unsere ZuhörerInnen dich etwas besser kennenlernen und auch verstehen, wer denn der Mensch Irene Kilubi ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Meine erste Frage ist, wer bist du? Die zweite, was ist dir wirklich wichtig? Und die dritte, wofür stehst du jeden Tag auf?
Ja, das ist eine hochphilosophische Frage, oder? Wer bist du? Wer bin ich eigentlich, Irene Kilubi? Hm. Also ich würde sagen, ich bin eine hoffnungslose Optimistin und Idealistin. Mhm. Ja, also wirklich so eine afrikanisch-rheinländische Mischung. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Mischung ist, aber ja, ich bin eine rheinländische Frohnatur, aber habe auch natürlich auch afrikanische Wurzeln und afrikanische Werte in mir. Und das vereint mich. Und was ich sehr häufig als Feedback bekomme, gefühlt irgendwie 99% der Fälle, ist immer ein Wort Energie. Also ich wäre voller Energie. Das attestieren mir immer sehr, sehr viele Leute und das finde ich halt spannend. Ja, und im
Kann ich auch attestieren. Ne? Also absolut und ansteckend, ja, ansteckende Energie. Ja.
Mhm. Och, danke, das ist lieb. Ja, ja, und im Arbeitskontext höre ich auch öfters mal, dass ich Liebe fürs Detail habe. Mhm. Genau. Was ist mir im Leben wichtig? Also mir sind meine Werte natürlich sehr wichtig. Ich versuche, die natürlich erfüllt zu sehen im beruflichen als auch privaten Leben. Darauf lege ich sehr viel Wert. Und weswegen stehe ich jeden Morgen auf? Weil ich muss wirklich sagen, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht aufstehe und total dankbar bin dafür, dass ich wirklich das machen kann, worauf ich Lust habe. Ja, also ich sage mir immer, das, was ich mache, wenn ich könnte ich mir auch anders aussuchen, weil ich arbeite tatsächlich viel, viel mehr, als ich es vorher getan habe, als ich angestellt war. Also ich glaube, man kann das als Unternehmer, Unternehmerin attestieren, aber ich brenne einfach für das, was ich mache und Impact treibt mich sehr stark an. Das habe ich gerade in den letzten Jahren festgestellt. Ich muss das Gefühl haben, dass egal, was ich tue, das hat irgendwie einen Impact. Also das bewirkt irgendwas und hört sich vielleicht so idealistisch an, aber ist tatsächlich so, macht die Welt ein Stückchen besser. Hm.
Ja, und also ich finde auch, da bist du ja ein sehr gutes Beispiel. Es ist ja oft auch so, dass man, also in der Theorie, das ja immer dann hört und auch berechtigterweise auch so schön malt, ja, dass das auch sicherlich ein Thema ist, wofür viele jeden Tag aufstehen sollten, nämlich genau das zu machen, was sie eigentlich möchten, worauf sie Lust haben, wofür sie brennen. Und ich denke mal, das zeigt sich an dir ja auch ganz, ganz klar. Und daraus resultiert natürlich auch das, was du eben am Anfang auch schon gesagt hast, nämlich dieses Energiethema, ne? Also obwohl du ja, wie du sagst, sehr viel arbeitest oder mehr arbeitest im Vergleich zu der Situation, als du angestellt warst, sagen wir mal, gibt dir das ja noch Energie, ja? Und wohingegen man, wenn man jetzt in einem Job verhaftet ist, wo man sagt, eigentlich möchte ich dafür gar nicht jeden Tag aufstehen, da merkt man ja direkt, wie einem das dann auch Energie nimmt, oder?
Absolut, absolut. Ja, und es war mir auch wichtig, irgendwann für mich eine Tätigkeit zu finden, wo zwei wesentliche Aspekte zusammenkommen. Einmal, dass ich meine Stärken voll entfalten kann, also wirklich Mehrwert erbringe, aber auch erfolgreich bin, und gleichzeitig aber etwas zu finden, wofür mein Herz brennt, ne? Wofür ich eine Leidenschaft habe. Und ich glaube, es ist so elementar, dass genau diese beiden Komponenten zusammenkommen. Weil ich denke, es gibt viele Menschen, die haben einen Job, wo sie erfolgreich sind, aber das gibt ihnen irgendwie nichts, ne? Und macht sie nicht glücklich. Und dann gibt es wieder Leute, die machen einen Job oder haben einen Beruf, der ihnen total viel Spaß macht, aber sie sind da nicht erfolgreich oder nur Mittelmaß. Ja, und deswegen finde ich es für mich persönlich wichtig, dass beide Komponenten in Einklang sind.
Absolut. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist immer wichtig, gerade am Anfang eines Gesprächs in meinem Podcast, dass da meine GesprächspartnerInnen da auch so ein bisschen was von sich preisgeben. Und dafür bin ich auch und auch die HörerInnen immer sehr, sehr dankbar, weil es eine ganz gute Basis ist für das, was dann folgt, nämlich der Einstieg ins eigentliche Thema. Und unser Thema ist hier Reverse Leadership. Und lass uns zunächst mal auf den Inhalt deines tollen und wirklich sehr, sehr lesenswerten Buchs mit dem Titel Du bist mehr als eine Zahl, warum das Alter keine Rolle spielt, eingehen. Versuch doch mal für unsere HörerInnen die wesentlichen Inhalte des Buchs zusammenzufassen. Aber lass uns dabei vor allen Dingen auch mal teilhaben daran, warum du das Buch geschrieben hast und an wen es sich richtig, also mach uns mal so richtig Lust auf dieses wunderbare Buch, Irene.
Also bei der Frage stellst du mich echt vor sehr große Herausforderungen, mein Buch in kurzen Sätzen zu erklären. Ja,
ja, ja, also das hat ja auch, also es hat ein paar Seiten, ja, die HörerInnen können es jetzt gerade nicht sehen. Ich halte es jetzt mal zumindest für uns beide hier in die Kamera. Also für mich war es ein ganz, ganz großes Vergnügen, Irene, das durchzulesen. Und ja, ich weiß, es ist jetzt eine Herausforderung für dich, aber du hattest ja geschrieben, was es wird dir gelingen, glaube ich.
Ich finde das auch so spannend. Es hatte eine Person eine Rezension geschrieben, dass sie das Buch verschlungen hätte und sehr schnell lesen habe. Und da meinte jemand von meinem Verlag, wie, das Buch hat doch 280 Seiten. Das musst du das ja mal schaffen, das zu verschlingen. Nein. Also vielleicht gehe ich erstmal auf die Struktur des Buches ein. Mhm. Also das ist so aufgebaut, dass ich mich in einer Situation befinde. Und diese Situation, die macht etwas mit mir emotional. Sie triggert mich. Ja, sie macht mich entweder traurig, frustriert, irritiert, wütend, traurig. Und dann begebe ich mich auf Forschungsreise. Ja, also ich schaue mir Studien, Wissenschaft an. Was sagt sie denn zu dieser Situation? Im nächsten Schritt, da habe ich mir über 60 Expertinnen eingeladen aus Wirtschaft, Politik, Medien und Gesellschaft und habe mit denen diese Situation durchleuchtet. Ja, und sie haben mir ihre Insights geteilt, Best Practices und auch ihre Erfahrungsberichte. Dann im nächsten Schritt bin ich an die Community herangetreten, sprich in Form von Social Media Postings, Artikelbeiträge, Blogposts, auch Podcasts, wo ich mir einfach auch die Meinung der Allgemeinheit eingefangen habe. Und dann ganz zum Schluss komme ich persönlich zu meinem Fazit, aber übergebe das Zepter sozusagen der Leserschaft. Sie muss dann für sich anhand von verschiedenen Übungen, Call to Actions, Generationentrainings habe ich das genannt, und Übungen zur Reflexion selber in diese Situation eintauchen und für sich überlegen, wie sie mit der Situation umgehen könnte und vor allen Dingen auch üben, sie das Thema für sich sensibilisieren kann oder auch andere dafür sensibilisieren kann. Ja. Soweit zur Struktur. Und tatsächlich, das war eine Mammutaufgabe, dadurch, dass ich ja verschiedene Perspektiven eingefangen habe, wie ich ja vorhin gesagt habe, diese vier Säulen, aber auch, dass verschiedene Altersstufen repräsentiert wurden und auch Menschen mit verschiedenen beruflichen Backgrounds, ja, und verschiedenen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sozialen Status. Und da habe ich versucht, mit denen verschiedene Themen anzusprechen, ja, die sie auch selber betreffen. Das können Themen wie im Arbeitsbereich, generationsübergreifendes Arbeiten, New Work, Reverse Leadership, Reverse Mentoring, worüber wir auch heute sprechen. Dann auch das Thema Klima, wie sehen das verschiedene Generationen, Rentenversicherung. Dann auch ein bisschen die Gründer- und Startup-Szene beleuchtet. Dann alles, was so im gesellschaftlichen Kontext passiert. Ja, auch Thema Generationenhäuser habe ich angesprochen. Begegnungsstätten zwischen Jung und Alt. Politische Themen, dann auch das Thema Medien auch nochmal, Stereotype und Altersbilder werden da besprochen, wie werden Menschen aus verschiedenen Altersgruppen medial wahrgenommen, vor allen Dingen, wie werden die dargestellt und repräsentiert, und habe dann versucht wirklich darzustellen, dass erstens Alter eine Diversitätsdimension ist, die uns alle betrifft, sogar die einzige, die uns alle betrifft. Mhm. Und vor allen Dingen, dass sich das Thema über weite Felder der Gesellschaft erstrecken. Und das Ziel war letzten Endes, dass wir uns mit diesem Thema Alter beschäftigen. Oberbegriff Altersbilder, Stereotypen, aber auch das Thema Altersdiskriminierung, Chancengerechtigkeit in Bezug auf das Alter. Und dass wir uns einfach darüber austauschen, debattieren, über die Herausforderungen sprechen, den aktuellen Stand und hoffentlich auch in Zukunft mehr Altersdiversität leben können, weil wir so Vorurteile abbauen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Also mir muss jetzt keine Lust mehr machen aufs Lesen von dem Buch, weil ich habe mich in der Vorbereitung unseres Podcasts sehr intensiv auch mit dem Inhalt beschäftigt. Und was da wirklich bemerkenswert ist, und das hast du ja auch mit diesen vier Säulen da auch angesprochen, ich möchte es jetzt nicht nochmal wiederholen, ja, weil du es auch sehr gut erklärt hast, aber das macht das Buch natürlich sehr, sehr, wie soll ich jetzt sagen, also ich bin ja immer ein Freund von so einem gewissen Pragmatismus und von so einer Handhabbarkeit, ja. Mhm. Das ist es absolut, ja. Also ich konnte sehr viel sofort dann auch lernen, anwenden. Trotzdem, wie du gesagt hast, auf der einen Seite dieses Wissenschaftsbasierte, dann diese 60 ExpertInnen, die da zu Wort gekommen sind, die Rückkopplung dann sozusagen von der, wie du es genannt hast, Allgemeinheit, und dann immer auch dieses Call to Action, also dieses Selbsteinsteigen, erfahren, dann auch mal drüber nachdenken, wie würde ich in dieser Situation handeln. Also das macht es wirklich alles so greifbar. Und es ist natürlich ein Thema, und da steigen wir ja gleich auch noch ein bisschen ein, was uns im Moment alle auch bewegt, ja, weil wir natürlich auch in der Situation leben, wo heute schon Thema generationsübergreifendes Arbeiten, vier Generationen, bald sogar vielleicht noch eine mehr, je nachdem, wer wie wo lange arbeitet und wer wie ins Berufsleben dann einsteigt, zusammenarbeiten müssen. Ne? Und ich habe jetzt gesagt, zusammenarbeiten müssen. Wenn man dein Buch gelesen hat, würde ich aber sagen, zusammenarbeiten dürfen, ja. Und das sollte auch so ein bisschen der Geist sein, der sich durch unser Gespräch dann gleich zieht, weil das durchaus etwas Positives ist und auch sehr gewinnbringend und erfüllend sein kann, wenn gerade mehrere Generationen zusammenarbeiten. Mhm. Ja. Du hast es erwähnt, und in deinem Buch geht es ja auch unter anderem darum, wie generationsübergreifend dann auch zusammengearbeitet wird und wir dann auch voneinander lernen können. Was sind denn für dich so die Hauptargumente, Irene, warum wir verschiedene Generationen nicht nur zusammenbringen sollten, sondern wir sogar davon profitieren, wenn wir das tun?
Mhm. Ja, also es liegt deutlich auf der Hand, das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern Studien belegen das auch tatsächlich, dass altersgemischte Teams produktiver und innovativer sind. Ja, woran liegt das denn? Es liegt dann einfach daran, dass wir eine Vielfalt von Perspektiven haben. Und Mitarbeitende von verschiedenen Altersgruppen bringen verschiedene Lebenserfahrungen, Ansichten, Arbeitsweisen. Und vor allen Dingen, was verschiedene Generationen prägt, ist natürlich auch die Art und Weise, Lösungen für Probleme zu finden. Und das ergibt sich einfach daraus, dass verschiedene Altersgruppen unterschiedlich sozialisiert wurden, erzogen wurden. Dann spielt auch die technologische Nutzung in der Zeit, in der sie groß geworden sind, eine Rolle und vor allen Dingen auch die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ja? Und das wiederum prägt das Denken, Fühlen, Handeln und Wollen im gesellschaftlichen als auch im Arbeitskontext. Ja? Das heißt, ich habe eine ganz andere Herangehensweise, wie ich die Welt betrachte, meine Weltanschauung und vor allen Dingen auch, welche Arbeitsmethoden ich anwende und wie ich mich bestimmten Themen annähere. Und das macht das Ganze ja auch so wertvoll, ja. Wir können profitieren durch Wissenstransfer, weil jede Generation bringt ihren eigenen Erfahrungsschatz, ihre eigene Denkweise mit. Und ja, es wird immer das Thema Digitalisierung, neue Technologien angesprochen. Klar, man kann natürlich argumentieren, dass jetzt die jungen Leute viel stärker in den neuen Technologien sind. Völlig legitim, ja, also mein Neffe, der auch zwei Generationen von mir entfernt ist, der wird sich auch nochmal ganz anders auskennen, ne, mit neuen Technologien, die, von denen ich heute überhaupt noch nichts weiß. Das liegt einfach daran, dass der technologische Wandel so schnell vonstatten geht und wir jetzt derzeit vier Generationen auf dem Arbeitsmarkt haben, die gleichzeitig zusammenarbeiten dürfen. Ja, und dann profitiert man natürlich auch von ja Mentoring, Reverse Mentoring, wo sich verschiedene Altersgruppen in ihrer Entwicklung unterstützen können. Ja, durch die unterschiedlichen Identitäten kann man natürlich auch einen Mehrwert für eine andere Altersgruppe erbringen, die sie so, wenn sie innerhalb einer homogenen Gruppe wäre, nicht erleben dürfte. Absolut. Ich finde das auch ganz spannend. Ich hatte eine junge Dame bei mir im Podcast, sie war zu dem Zeitpunkt 18, 19, und sie sagte zu mir ganz klar, Irene, also ich möchte eigentlich gar nicht in einem Team oder einem Unternehmen arbeiten, wo nur junge Leute sind oder Leute, die gleichaltrig sind, da lerne ich doch nichts. Mein Papa ist mein Vorbild, ja, also von ihm lerne ich auch super viel und das wissen auch meine Kolleginnen zu schätzen, ne? Wenn ich denen dann auch meine Tipps, die ich von meinem Vater erhalten habe, übermittle. Dann kommt auch nochmal das Thema, wir haben ja sehr oft auch diese Innenperspektive, was generationsübergreifende Zusammenarbeit anbelangt. Na, wie können die Generationen besser arbeiten? Wie können wir Konflikte vermeiden? Alles super schön, ne? Das stärkt natürlich auch die Unternehmenskultur. Wenn positives Miteinander zwischen den Generationen herrscht, ja, und wenn sich auch vor allen Dingen verschiedene Altersgruppen repräsentiert fühlen, aber in der Art und Weise, dass sie alle gleichermaßen gewertschätzt werden, gehört und gesehen werden. Aber dann ist auch noch die Außenperspektive, die Kundinnenperspektive. Das heißt, wir leben zurzeit auch in einer Silver Economy. Das heißt, die Gen Xler und die Babyboomer sind die kaufkräftigste, kaufstärkste Bevölkerungsgruppe, die wir derzeit haben. Und stell dir einfach mal vor, ein Innovationsforschungsteam, wo nur junge Leute da sind, kannst du dir ja vorstellen, das wird ja total an den Bedürfnissen einer großen Bevölkerungsgruppe vorbei entwickelt. Ja, das haben wir oft erlebt bei vielen neuen Produkten. Ja, schau dir zum Beispiel Rasenmäher an. Ja, also es ist überhaupt nicht altersadäquat. Ja, das ist viel zu hart teilweise, um das anzuziehen. Dann viele Smartphones, ne? Als diese Anwendung kam mit der Swipe-Funktion, da kamen Ältere erstmal gar nicht damit zurecht, weil sie automatisch einfach gedrückt haben. Ja, wo das vielleicht junge Leute intuitiv gemacht haben. Ich könnte viel mehr Beispiele nennen, wo das Berücksichtigung finden sollte. Und vor allen Dingen, was es auch so spannend macht, ist, wenn wir eine generationsübergreifende Belegschaft haben, dass wir diese Mischung aus Altbewerten, ne, an wertvollen Traditionen festhalten, aber gleichzeitig auch diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Und das hat sich immer schon bewährt, genau das miteinander in Einklang zu bringen. Genau, also zusammenfassend kann man sagen, also man kann definitiv das volle Potenzial verschiedener Erfahrungen, Lebenseindrücke und Perspektiven nutzen, wenn man eine altersdiverse Belegschaft hat.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage. Und du hast es auch gesagt, und das ist aber, glaube ich, auch nochmal wichtig, auch von meiner Seite zu erwähnen, dass die, also zunächst mal auch danke für die Unterscheidung zwischen dieser Innendarstellung und der Außendarstellung, und aber auch diese beiden Beispiele, die du gebracht hast, nämlich zum einen dieses, wo du gesagt hast, naja, dein Neffe, der dann teilweise schon digital, so nenne ich es mal, jetzt viel, viel weiter ist, ja, und der dir dann wieder Sachen auch beigebracht hat. Und dann auch umgekehrt, die junge Frau, die dann im Podcast erzählt hat von ihrem Vater, ja, und dann gesagt hat, der Papa ist mein Vorbild. Das setzt natürlich immer voraus, ja, dass der oder die jeweilige dann auch offen dafür ist, ne? Also ich glaube, gerade so dieses Thema, ich bin überhaupt offen dafür, von der jeweils anderen Generation dann auch Dinge zu lernen und zu empfangen, das ist eine Voraussetzung dafür, oder aus meiner Sicht fast schon die Voraussetzung dafür, dass Generationen dann überhaupt voneinander lernen können und das im Ergebnis dann, wie du eingangs gesagt hast, wirklich produktiver und innovativer ist, oder?
Mhm, absolut. Ja, da sprichst du auch was total Wichtiges an, ne? Also es ist auf jeden Fall die Offenheit, mich darauf einzulassen. Gerade die Themen Reverse Leadership oder Reverse Mentoring, muss man einfach fairerweise sagen, sind nicht viele dafür offen. Also da habe ich schon sehr, sehr viele Dinge schon gehört, ne? Schublade auf und wieder zu, wo ich gesagt habe, was will mir der jetzt der Jungspund hier erklären, ne? Oder ich bin schon 20 Jahre hier im Unternehmen, ja, was will er von mir? Der soll erstmal arbeiten oder sie, ja. Und das setzt auf jeden Fall Offenheit voraus und aber auch seitens der Arbeitgeber oder Führungskräfte psychologische Sicherheit voraus, ja, dass man auch einfach die Offenheit hat, Dinge offen anzusprechen. Und da gibt es auch so Themen beispielsweise, wenn jetzt zum Beispiel jemand, ja, sagt, ich fühle mich abgehangen durch die Digitalisierung oder ich komme nicht mit, dass die Person das auch ansprechen darf, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Ja.
Richtig.
Genauso auch eine junge Person. Ich erlebe das oft. Da gab es auch eine Situation. Da habe ich einen Workshop gehalten in einer großen Bank. Und da sagte eine junge Person, dass sie sich überfordert gefühlt hat, als sie neu ins Unternehmen eingetroffen ist, weil von ihr immer erwartet wurde, dass sie jetzt auf Knopfdruck die tollen kreativen Lösungen findet und sich wirklich in jeder Technologie auskennt. Ja, das war immer so, wenn die irgendwie ein Meeting hatten und Sitzung hatten, wurde immer auf die Person geschaut und man gesagt, ja komm, du bist doch gerade frisch aus der Uni und du bist doch hier unser Digital Native, jetzt sag mal. Und sich auch die Person gedacht hat, hey, ich bin auch noch, ich muss mich auch noch einarbeiten, ich muss auch noch viel lernen, weil das, was ich an der Uni gelernt habe, ist ja nicht eins zu eins die berufliche Praxis. Ja, und davon kann ich auch ein Lied singen. Also als ich damals ins Berufsleben eingestiegen bin, dachte ich so, hey, also irgendwie alles, was ich so im Studium gelernt habe, das kann ich irgendwie nicht anwenden. Und vieles hieß auch einfach anders und wurde anders gemacht. Ja, und da merkt man auch wirklich, dass Theorie und Praxis manchmal weit auseinander liegen.
Ja, und das ist genauso, wie du gesagt hast. Da ist es auch wirklich Aufgabe dann von Führung oder der Führungskraft, diese psychologische Sicherheit dann auch zu geben und dann noch ein bisschen so diesen Druck dann einfach auch rauszunehmen, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich hab den Begriff jetzt in den Mund genommen, nämlich Führung, Führungskraft, du eben auch, Leadership. Kommen wir jetzt mal zu dem Begriff auch der Führung. Auch hier mehrere Fragen an dich. Also was bedeutet denn überhaupt für dich Führung, Irene? Wie sieht denn so deine Perspektive auf Führung aus? Was macht für dich gute Führung aus? Und was braucht's dazu? Und last but not least, du kommst ja auch viel rum und siehst viel. Was sind denn so aktuell für dich die größten Herausforderungen in der Führung, beziehungsweise was sind denn gemäß deiner Wahrnehmung auch die häufigsten Probleme, die Organisationen beim Thema Führung haben?
Ja, spannende Fragen. Ja, ich fange mal mit der ersten an. Ja. Was für mich Führung bedeutet, das bedeutet für mich tatsächlich, Menschen zu inspirieren, motivieren, auf eine gemeinsame Reise einer größeren Vision mitzunehmen. Und ich muss tatsächlich sagen, für mich ändert sich mein Führungsverständnis immer wieder. Tatsächlich abhängig davon, in welchem Kontext, Umfeld ich mich befinde, und welche Erfahrungen ich gemacht habe. Beispielsweise, als ich angestellt war, hatte ich ein ganz anderes Verständnis von guter Führung als jetzt, wo ich selber quasi Unternehmerin bin. Ich will das mal so erklären. ich habe vielleicht auch jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Verständnis für Führungskräfte, als ich es zu dem Zeitpunkt hatte. Als Neueinsteigerin ins Berufsleben, da hat man natürlich sehr hohe Erwartungen an eine Führungskraft. Ja, also für mich wäre die ideale Führungskraft gewesen, jemand, der mich wertschätzt, respektiert, sich auch für mich interessiert, für meine berufliche Weiterentwicklung, für mich als Menschen. Und was ich aber immer hatte, das finde ich gut, aber dafür musste ich das selber lernen, als ich Führungskraft wurde, weil das nicht jeder kann. Und zwar war das die Tatsache, dass mich meine Führungskräfte immer haben gewähren lassen. Also es gab nie eine Führungskraft, die gesagt hat, du musst das so und so machen und immer angeordnet. Es war eher immer so, Irene, wir haben ein Problem, löst das. Ja? Schaffst du es, das Problem bis nächste Woche zu lösen? Oder das ist deine Aufgabe, fertig. Ja? Und sieh irgendwie zu, wie du an deine Ressourcen, an deine Themen kommst. Also das heißt, ich habe immer gelernt zu schwimmen. Ja? Das war natürlich für mich ein Vorteil, weil ich sehr selbstständig war, meine Auffassungsgabe halt immer auch sehr hoch war und ich immer sehr flexibel anpassungsfähig war. Also im wahrsten Sinne des Wortes immer gelernt habe zu schwimmen. Aber als ich dann selber Führungskraft wurde und vor allen Dingen jetzt, wo ich selber Unternehmerin bin, versuche ich natürlich auch, weil das war mir auch immer wichtig, ein Coach zu sein und den Leuten nicht irgendwie was vorzugeben oder irgendwas zu befehlen, sondern die eher zu unterstützen und anzuleiten, das Beste aus sich selbst herauszuholen. Ja? Und vor allem, ich sag mal, es ist mir total wichtig, dass auch bei meinen Mitarbeitern beides zusammenkommt, ne? Dass die was gut können und tatsächlich auch wirklich Spaß an der Arbeit haben. Aber was ich lernen musste, weil ich das selber nicht erfahren habe, dass manche Menschen viel mehr an die Hand genommen werden müssen. Dass es Menschen gibt, die viel mehr Aufmerksamkeit brauchen. Ja? Und da habe ich einfach gemerkt, letzten Endes, wir haben alle die gleichen Bedürfnisse. Wir wollen alle gewertschätzt, respektiert werden, gehört und gesehen wollen. Aber der Weg dorthin ist bei jeder Person unterschiedlich. Also kurzum, ich finde, eine Führungskraft heutzutage sollte die Gabe haben, situativ führen zu können. Ja? Sich auf die individuellen Situationen, Lebensumstände, Lebensphasen und Individuen einstellen zu können. Das ist enorm wichtig, aber stellt natürlich auch eine Führungskraft vor sehr starken Herausforderungen, ne? Weil letzten Endes, man kann eigentlich nur so führen, wie man es selber gelernt hat zu führen. Verstehst du, was ich meine? Also das merke ich jetzt auch an mir selber, dass ich da auch sehr viel Nachholbedarf habe, dass ich einfach darauf achte, dass ich manchen Menschen vielleicht dreimal was erklären muss und viel öfters Touchpoints mit gewissen Leuten haben muss, gerade jetzt in dem Umfeld, wo wir uns bewegen, ja, im Remote-Umfeld sehr stark. Genau.
Also bei dem einen Punkt darf ich gerade noch mal einhaken, wo du sagst, wir können nur so führen, wie wir selbst auch gelernt haben zu führen oder wie wir selbst vielleicht auch erfahren haben. Gebe ich dir schon recht, ja, weil das, glaube ich, schon wichtige Komponenten sind. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, können wir beide auch unseren HörerInnen hier so ein bisschen Mut machen und sagen, dass man auch viele Dinge wirklich selbst noch dann auch lernen kann und kann sich dann als Führungskraft dann auch kontinuierlich weiterentwickeln, so wie sich Führung natürlich, und das hast du ja eingangs gesagt, auch weiterentwickelt und verändert. Ja, ich habe dir wirklich sehr gespannt auch zugehört und ich denke mal, unseren HörerInnen geht es genauso. Das fing schon an bei deiner Definition, ich nenne es mal Definition, ja, von Führung oder auch von guter Führung. Und das fand ich schon wirklich sehr anschaulich, wenn du dann sagst, okay, andere Menschen dazu inspirieren und auf eine gemeinsame Reise dann auch mitzunehmen, ja, dann hört sich auch Führung gar nicht mehr so technisch an oder Führung hört sich nicht anstrengend an, sondern ich finde, gute Führung kann sowohl für die geführt werden, als auch für die Führungskraft ja durchaus inspirierend sein sollte. Und das ist mir ja auch immer ein Anliegen, dann auch Spaß und Freude auch bereiten, ja. Und dann kann auch was richtig Großartiges entstehen. Und ich fand das Beispiel auch mit dem Schwimmen ganz gut. Gerade an dem Beispiel und an diesem Bild mit dem Schwimmen kann man, glaube ich, auch schon sehr viel festmachen, was denn moderne und zeitgemäße Führung dann bedeutet. Ne? Du hast ja dann auch gesagt, naja, du musstest dann auch sozusagen und durftest dann schwimmen lernen. Und es war ja dann nicht so, dass jemand, um in dem Bild zu bleiben, dann kontinuierlich dich sozusagen auf Händen im Wasser getragen hat und hat dich dann mit Schwimmärmeln und so weiter dann auch versorgt, sondern hat dann vielleicht noch geschaut, ja, dass das Wasser eine angenehme Temperatur ist. Man sagt ja, man wird dann auch manchmal ins kalte Wasser geworfen. Das ist es dann vielleicht auch nicht, was gute Führung ausmacht, sondern es sind mehr oder weniger so diese Rahmenbedingungen, ja. Und du hast ja dieses Coaching noch erwähnt. Da ist es einfach wichtig, dass dann vielleicht jemand sagt, okay, ich gebe dir hier und da vielleicht einen Tipp, wie du deine Schwimmtechnik dann verbessern kannst und mach's vielleicht so oder so. Aber letztendlich, das dann anzuwenden und selbst anwenden zu dürfen und ans eigene Ziel zu schwimmen, das obliegt dann dir oder dann den Mitarbeitenden. Und deshalb fand ich das Bild auch so schön. Und was auch nochmal wichtig war, dass du gesagt hast, im Kontext von situativer Führung, dass Führung natürlich sehr, sehr individuell ist. Ne? Also du hast im Prinzip Beispiel eine Führungsspanne von 5, 6 MitarbeiterInnen und die sind alle komplett unterschiedlich. Und wenn du darunter noch ein Team dann hast, ein größeres, ja, dann werden die natürlich auch nochmal jeder und jede ganz unterschiedlich geführt. Und das macht natürlich auf der einen Seite Führung herausfordernd, manchmal doch auch anstrengend. Aber ist, und das sag ich dann immer auch als Führungskraft auch von einem großen Team, wunderbar, ja.
Ja, absolut, ja.
Die Frage zum Schluss war ja auch nochmal Richtung Herausforderungen, was du da auch so wahrnimmst, was vielleicht auch die häufigsten Probleme sind, die Organisationen beim Thema Führung haben. Magst du da nochmal kurz drauf eingehen, Irene?
Ja, das Thema Anpassungsfähigkeit, ne, und Flexibilität, weil sich unser Arbeitsmarkt einfach so schnell wandelt, ne. Deswegen sind heutzutage auch Führungskräfte gefragt, immer wieder ihr Führungsverhalten, ihr Führungsverständnis zu hinterfragen. Das ist auch das, was ich meinte, ne, dass es sich bei mir immer wieder ändert. Was kommt drauf an, was für ein Kontext das ist, und dass man auch bereit ist, stetig weiterzulernen. Ja? Und ich finde, in der heutigen Zeit wird deswegen auch Selbstführung immer wichtiger.
Absolut.
Ja, dass man auch lernt, sich selbst zu führen. Wie kann ich andere führen, wenn ich mich nicht selbst führen kann, wenn ich nicht selbst als Vorbild fungieren kann? Ja, also mein Team kann ja nur das reflektieren, was ich ihnen vorgebe auch, ne, was ich lebe. Und deswegen ist es auch enorm wichtig, dass sich Führungskräfte immer wieder selbst reflektieren, auch selbst auf die eigene Resilienz achten. Und ich möchte da auch ein Beispiel gerne anführen. Es ist eine Frage, die ich auch oftmals Führungskräften stelle. Beispielsweise, wir haben ja jetzt auch verschiedene, sag ich mal, Arbeitssettings, ja, Remote, Hybrid und viel stärker crossfunktionelle Zusammenarbeit. Und gerade wenn das Thema Remote-Arbeiten ankommt, ne, dann ist es so, dass tatsächlich mir Führungskräfte bescheinigen, ja, die merken schon Unterschied, das ist negativ und die Leute sind dann nicht mehr so zuverlässig, die wissen auch gar nicht, was sie machen. Und das setzt natürlich auch ein hohes Maß an Vertrauen voraus. Und dann sagt jemand zu den Führungskräften, ja, aber dann vertrauen Sie doch nicht auf Ihre eigene Führungskompetenz, dass Sie Ihr Team so gut managen können, dass Sie auch in einem Remote- oder Hybrid-Setting gut performen können. Da gucken die mich mal erstaunt an. So? Ich glaube, weil ich das irgendwie so ein bisschen so die Augen öffne, aber das ist doch tatsächlich so. Ja, also ich muss doch als Führungskraft so selbstbewusst sein, so souverän sein, dass ich sage, hey, ich habe ein cooles Team, ich führe die auf so eine Art und Weise, ich manage oder coache die, dass sie das Beste aus sich heraushören können einerseits, dass sie trotzdem performen und stets motiviert sind, egal in welchem Arbeitskontext. Ja. So, und wenn ich daran an mein Team zweifle, heißt das automatisch auch, dass ich an mir selbst als Führungskraft ein wenig zweifle.
Ja, da bin ich zu 100% bei dir. Ja. Da hast du auch zwei wichtige Sachen erwähnt. Also zunächst das Thema Lead Yourself, also Selbstführung, denn nur wenn man sich selbst gut führen kann, kann man auch andere gut führen, ja, und da auch wirklich auf sich zu achten. Ne? Du hast ja ganz am Anfang, haben wir, als wir über dich gesprochen haben, über das Thema Energie auch gesprochen. Und ich finde, es ist auch wichtig, dann als Führungskraft immer in einem super energetischen Zustand zu sein, also für sich selbst viel Energie zu haben, damit man auch von der Energie dann auch ein bisschen was abgeben kann, auch an die Teams und dann wirklich auch auf sich auch gut zu achten. Ja, das spielt dann auch in diese ganze Mental Health Thematik und so weiter rein. Also da auch wirklich immer so ein bisschen auf sich zu achten. Ja, und ich finde dann auch immer schön, dass in so einem Kontext dieses Bild dann bemüht wird. Was weiß ich, wenn du mal in einer kritischen Situation bist, dann im Flugzeug. Natürlich guckst du dann, dass du dir selbst zuerst mal diese Atemschutzmaske dann aufsetzt, um dann überhaupt in der Lage zu sein, dann auch andere dann wieder zu unterstützen und zu helfen. Also das Thema Selbstführung extrem wichtig. Und das Zweite, und das ist für mich immer sozusagen die Kernkompetenz oder das Fundament auch von guter Führung, das ist das Thema Vertrauen, ja. Also ich habe da auch von Karin Lausch das Buch Trust Me regelrecht verschlungen, ja, weil ich mich dann auch sehr gut mit diesem Thema identifizieren kann, erlebe es aber auch, so wie du, dass das scheinbar doch noch für einige Führungskräfte was Neues ist, ja, und für die es dann echt schwierig ist, dann auch mal so loszulassen, ja, und es löst dann regelrechte Aha-Momente aus, ja, wenn dann mal sie jemand anderem dieses Vertrauen dann auch schenken und dann erleben, was da auch zurückkommt. Also danke, dass du die beiden Elemente dann auch erwähnt hast, ja. Ja, du hast es mal eben irgendwo in einem Nebensatz erwähnt, aber trotzdem, vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen. Was sind denn jetzt aus deiner Sicht so die Qualitäten, die eine Führungskraft mitbringen sollte, wo du sagst, dann akzeptiere ich sie, oder typische Coaching-Frage, wie wäre es denn, wenn es schön wäre, welche Führungskraft würdest du dir denn wünschen, wie müsste die denn so aussehen, oder beziehungsweise welche Fähigkeiten müsste die denn in sich vereinen? Ja?
Vor allen Dingen aussehen, ne?
Ich hab die Kurve jetzt gerade noch bekommen mit dem Aussehen, ja, aber
ja, genau.
Spaß beiseite. Du weißt, was genau. Ich meine,
ja. Ja, ich versetze mich mal in die Lage einer 20-jährigen Irene. Ja, die hätte gesagt, Führungskraft, die muss irgendwie immer für mich da sein, meine Probleme verstehen und ja, immer ein offenes Ohr haben, jederzeit verfügbar und das Team über allem stellen. Ja, und ich könnte auch sagen, was ja total wichtig ist auch, ne, dass eine Führungskraft empathisch ist, supportive, offen und zugänglich, für seine Themen brennt und mich dann auch in meiner Entwicklung supportet und auch für Work-Life-Balance einsteht. Klar, alles wichtig, aber ich denke mittlerweile, aus der Retro-Perspektive, würde ich mir einfach nur eines wünschen von einer guten Führungskraft. Und zwar, dass ich die richtigen Aufgaben bekomme. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil es ist tatsächlich so, das war für mich auch ein totaler Augenöffner. Eine Studie hat besagt, also das war eine Befragung, es wurden von Hunderten von Organisationen international Mitarbeitern befragt, was ihnen am wichtigsten ist bei einem Arbeitgeber. Ja. Und natürlich kamen so Aspekte wie Sicherheit, Gehalt waren auch unter die Top 10 und eine gute Führungs- und Feedback-Kultur. Aber weißt du, was Nummer 1 war? Deswegen habe ich das gesagt, dass ich einfach die richtigen Aufgaben bekomme. Das war, wenn die Menschen, da kommt auch wieder dieser spannende Altersaspekt zu tragen, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie einen Mehrwert erbringen. Und Mehrwert kann man nur erbringen, wenn man die richtigen Aufgaben hat. Wenn man die richtigen Aufgaben hat, fühlt man sich gewertschätzt. Wenn man die richtigen Aufgaben hat, wird man gehört und gesehen. Wenn man die richtigen Aufgaben hat, fühlt man sich motiviert. Und alles andere erübrigt sich.
Ja, da hast du zu 100% recht und hast es jetzt auch wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist natürlich manchmal auch für die Führungskraft nicht immer ganz einfach, dann zu schauen, okay, was sind die richtigen Aufgaben, aber auch da sind die Komponenten einfach so ein bisschen zuhören, genau hinschauen, auch mal zu schauen, was sind denn eigentlich so die Stärken der jeweiligen Mitarbeitenden, ja, und da kommt man eben schon ganz gut auf die Spur, ja, also ich habe mal mit dem Nico Rose auch über das Thema Jobcrafting gesprochen, ja, und da kann man das schon, kommt man dem schon relativ nah, wenn man dann wie so ein Bildhauer dann quasi auch versucht, das so ein bisschen zu craften und zu gestalten, gemeinsam mit dem jeweiligen Mitarbeiter, was denn die geeigneten Aufgaben sind. Genau, und wenn das dann auch der Fall ist, stimme ich dir nochmals 100% zu, ergibt sich dann auch vieles von selbst.
Ja. Joachim, darf ich da noch was ergänzen, weil du angesprochen hast, ne? Man muss schauen und aktiv zuhören. Aber es ist eigentlich so einfach, wie es banal klingen mag. Für mich ist es so, dass wir in der Gesellschaft, auch gerade im Arbeitsleben, einfach verlernt haben, Fragen zu stellen. Hat dich jemand mal gefragt, ob du gerne hier für den Arbeitgeber, für den du tätig warst, arbeitest? Hat dich jemand mal gefragt, ob du das Gefühl hast oder den Eindruck hast, in der Tätigkeit, in der du gerade bist, dass du Mehrwert erbringst? Hat dich das jemand mal gefragt? Ja, und es ist so einfach teilweise. Es macht nur keiner. Es macht keiner. Es geht keiner hin und sagt, hey Joachim, ja, taugt dir das, was du da gerade machst?
Ja.
Könntest du dir noch vorstellen, 10 Jahre länger für uns zu arbeiten? Ja? Deswegen, wir sollten, finde ich, wir sprechen mal davon, oh, wir brauchen eine Debattenkultur. Ich finde, wir brauchen auch eine Fragekultur wieder.
Ja? Sehr, sehr, sehr richtig, ja. Und Fragen und auch die richtigen Fragen stellen, das sind ja auch immer so, ich sag so, die Königsdisziplin, ja, auch von guter Führung oder von der Führungskraft. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Führungskraft dann gleichzeitig auch immer dann in die Rolle von einem Coach reinrutschen muss, sondern einfach auch, weil ich finde auch Fragen, weiß nicht, wie du das siehst, Fragen ist auch so ein Teil von Wertschätzung, ja. Also mir hat mal jemand erklärt, auch diesen Unterschied zwischen Lob und Wertschätzung, ja. Was weiß ich, dein Kind malt jetzt ein Bild, ja, um es an dem Beispiel mal festzumachen, und du sagst, ja, tolles Bild, ja, denkt sich das Kind, ja, gut, tolles Bild, ja. Aber dann wirklich sich hinzusetzen, wertschätzend zu sagen, jetzt erklär mir noch mal genau, wie du das gemacht hast, ja, wie hast du es dann geschafft, also die Farben dann so rauszuarbeiten, oder warum ist denn die Kontur in diesem Bild dir so gut gelungen, oder wie hast denn du diese Perspektive hinbekommen? Und das ist jetzt mal anhand von einem relativ einfachen Beispiel, glaube ich, gezeigt, auch dieser Unterschied zwischen Lob und Wertschätzung, und deshalb sage ich auch immer, da sind wirklich Fragen, so, und so hast du es ja auch gesagt, die Königsdisziplin, ne?
Ja, das ist total schön, das Beispiel, was du genannt hast, weil da fällt mir auch eine Situation ein, die mir erst vor kurzem passiert ist. Da habe ich, das war eine neue Mitarbeitende, und ich habe ihr so ein bisschen eine Aufgabe erklärt und habe ihr gesagt, dass eine andere Kollegin von ihr diese Aufgabe sehr gut kennt und das richtig gut macht. Ne? Ich habe gesagt, tausch dich mal mit ihr aus. Sie kann es sogar noch besser erklären als ich, weil sie macht es richtig, richtig gut. Und sie hat mir eine total spannende Frage gestellt. Und dann dachte ich mir so, okay, stimmt. Also die Frage ist total berechtigt. Sie meinte zu mir, ja, wie macht sie das? Wie schafft sie das denn, diese Aufgabe gut zu machen? Ich so, hab echt überlegt. Ich so, keine Ahnung. Ja, das ist mir auch eingefallen. Ich hätte sie mal fragen sollen, wie machst du das eigentlich? Wie kriegst du das hin? Weil ich könnte es jetzt nicht weitergeben. Ich könnte einfach nur sagen, sie hat super gemacht. Aber wie oder warum, könnte ich nicht weitergeben. Deswegen hat mich dieses Bild von dir gerade auch total zum Nachdenken gebracht. Danke dafür.
Ja, sehr gerne. Jetzt ist ja der Titel unserer gemeinsamen Podcast-Folge Irene Reverse Leadership. Was genau ist es?
Ja, also tatsächlich in meinem Kontext bedeutet das, dass wir eine Führungskonstellation haben, wo die führende Person deutlich jünger ist als die Person, die geführt wird, beziehungsweise in einem Team. Ja? Also, dass beispielsweise eine Führungskraft Anfang 30 ist und die Belegschaft tendenziell mehrere Jahre älter ist als die Person. Mhm. Das bedeutet das in meinem Kontext.
Ja, und gibt es jetzt aktuell, du hast auch in deinem Buch auch darüber geschrieben, deshalb frage ich das auch, Trends, die man berücksichtigen sollte, welche aber ganz deutlich auch für ein Reverse Leadership dann sprechen?
Ja, absolut, da gibt es mehrere. Natürlich das Thema, hatten wir auch kurz angesprochen, Technologisierung, wo einfach junge Leute natürlich damit aufwachsen und gerade frisch aus der Uni kommen und mit, sag ich mal, diesem Handwerkszeug ausgestattet werden, sozusagen. Heißt aber nicht, das muss ich an der Stelle betonen, dass man mit 50 plus oder so nicht auch in der Lage ist, sich da einzuarbeiten. Aber es ist trotzdem Unterschied, ob ich natürlich mit einer Technologie aufwachse oder sie mir aneignen muss. Und ja, dazu muss man einfach in der Lage sein, Digitalisierung fördern und fordern zu begleiten. Und da hilft natürlich auch das digitale Rüstzeug, was man als junger Mensch gerade zu dem Zeitpunkt mit an die Hand gegeben bekommt. Ja, dann das Thema halt Globalisierung. Es hatte keine Generation je zuvor so viele Möglichkeiten, international zu reisen. Erstens, weil Reisen viel günstiger ist als früher. Dann zweitens, auch so ein bisschen im Einklang mit Work-Life-Balance-Beanspruchung. Und dieses Mindset, man sammelt nicht Zertifikate, sondern Erlebnisse und Eindrücke, das macht Menschen einfach weltoffener und man lernt einfach viele verschiedene Kulturen kennen und man wächst einfach auch so natürlich damit auf, dass man auch einfach vielleicht längere Zeit im Ausland war. Es ist ja mittlerweile auch so Voraussetzung, ja, in den Berufseinstieg, dass man irgendwie mindestens ein paar Monate Berufserfahrung nachweisen sollte. Ja. Dann, wir sehen da so Parallelentwicklungen. Ja? Einerseits haben wir natürlich diese starke Globalisierung und Technologisierung, aber trotzdem sage ich immer bei aller Liebe zu neuen Technologien und Digitalisierung, der Mensch sollte trotzdem im Fokus stehen. Ja? Und das merken wir, dass die Menschen immer mehr nach Autonomie fragen. Ja? Und immer stärker darauf bedacht sind, dass sie auch als Individuen wahrgenommen werden. Wieder das Thema Diversity natürlich, dass jeder so in seiner eigenen Vielfalt anerkannt werden und respektiert werden möchte. Und ja, also das ist auch wieder gepaart mit dieser Globalisierung, dass junge Leute vielleicht da eher die Affinität dazu haben und auch weg von diesen starren hierarchischen Strukturen. Ja, also ich, das merke ich auch, das hätte ich auch vorhin sagen können, wo du mich gefragt hast nach einer Herausforderung für Führungskräfte. Ich merke es auch in ganz vielen Unternehmen, die versuchen, die ganzen hierarchischen Strukturen aufzubrechen. Und damit sind viele auch nicht einverstanden, ne? Also man pocht noch irgendwie so auf seine Stellen, Positionsbezeichnung, Führungskraft zu sein. Ich denke mal, das wird sich auch in Zukunft ändern, dass man sagt, irgendwie, ja, dass die Führungskraft nicht mehr so stark operativ verankert ist, sondern auch so ein bisschen unternehmerische Tätigkeit hat im Unternehmen. Dann, ich habe nur ein Beispiel rausgegriffen bei den Trends in meinem Buch, nämlich Nachhaltigkeit, aber es gibt noch andere Werte wie Diversität und Flexibilität, die übrigens zu den Top 3 Werte gehören für die Gen Z beispielsweise. Und wenn ich aber von Nachhaltigkeit spreche, spreche ich vom Dreiklang, ne? Ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit. Und man merkt, dass sie verstärkt Wert drauf legen, also dass sie nur für einen Arbeitgeber arbeiten, tätig sein möchten, der auch diese Werte vertritt. Ja? Und das ist wirklich teilweise ein Ausschlusskriterium. Wenn jemand Werte wie Nachhaltigkeit nicht vertritt, dann können sie nichts damit anfangen. Und genau da kann man natürlich auch ansetzen, weil sie dann andere auch da abholen können, ne?
Richtig.
Dass nicht nur Geld und Sicherheit eine Rolle spielt, sondern auch, dass Unternehmen eine soziale Verantwortung haben. Und das ist so ein Thema, was ich hoch anrechne, wo unsere junge Generation einfach die Gelegenheit hat, solche Themen voranzutreiben. Wo sage ich jetzt mal, die Elterngeneration nicht die Gelegenheit hatte, nicht die Rahmenbedingungen hatte. Das möchte ich auch nochmal betonen. Das heißt ja nicht, dass die ältere Generation gar nicht auf Nachhaltigkeit oder andere Werte wie Diversität oder sowas geht, ganz im Gegenteil. Nur, die hatten diese Möglichkeiten nicht. Wir sind gerade auf dem arbeitnehmenden Markt. Ja, also man kann sich quasi fast aussuchen, bei wem man anfängt zu arbeiten.
Teilweise. Stimmt, ja.
Und last but not least, wir haben ja die ganz zwei großen Themen, Fachkräftemangel und demografischer Wandel. Das heißt, die Geburtenrate sinkt stetig und demzufolge wird es auch ganz, ganz wenig Nachwuchskräfte geben da draußen. Und in Zukunft werden Unternehmen froh sein, wenn sich auf eine offene Stellenbeschreibung überhaupt zwei qualifizierte Menschen bewerben. Ich betone zwei qualifizierte. Ja, ist das anders, ob ich jetzt 100 Bewerbungen bekomme, aber davon 98 in die Tonne kloppen kann. Dann andererseits natürlich die ältere Generation, was passiert mit denen? Was passiert mit deren Wissen, Kompetenz, Erfahrungsschatz? Geben wir das zu leichtfertig ab? Sind wir so eingestellt, dass wir dieses Know-how und das Wissen weiter transferieren können, damit es nicht verloren geht? Ja, es gibt natürlich auch ganz viele Industrien, der öffentliche Sektor beispielsweise ist ein Paradebeispiel. Da werden 700.000 freie Stellen bis 2030 frei werden. Ja, ist man da wirklich proaktiv das Thema angegangen, Wissensmanagement, um letzten Endes ja die größten Herausforderungen zu bewerkstelligen, die wir haben werden. Deswegen sage ich, in Zukunft wird unser Jugendwahn alternativlos sein und eventuell wird man in ein paar Jahren Menschen, die eigentlich schon in Rente gehen könnten, bitten, doch noch länger am Arbeitsmarkt teilzuhaben.
Ja, vielen Dank auch für die Beschreibung von diesen, ich habe es ja Trends genannt in meiner Frage, sag mal von diesen Rahmenbedingungen aktuell und auch zukünftigen, die sicherlich ganz deutlich dann auch für ein Reverse Leadership sprechen. Was sind denn aus deiner Sicht so die wesentlichen Vorteile, aber auch Herausforderungen in der Umsetzung von Reverse Leadership?
Ja, wenn wir über das Thema Altersdiskriminierung sprechen, dann denken wir meistens irgendwie, dass ältere Menschen diskriminiert werden. Ne? Das wird als Ageism bezeichnet. Und es kann aber genauso gut auch junge Menschen betreffen. Ne? Da sprechen wir von Adultism oder Adultismus. Und das trägt erstmal natürlich Rechnung, weil man hat auch wieder dieses Bild, Stereotyp, eine Führungskraft muss erwachsen, älter sein und meistens älter sein als die Menschen, die geführt werden. Ne? Da könnte man in der Richtung auch das diese stereotype Altersbilder durchbrechen. Und dass sich auch junge Leute, wenn sie die Kompetenzen, den Drive dafür haben, auch gewertschätzt fühlen, dass man ihnen Verantwortung zuschreibt, das ist ja auch wieder so ein Vorurteil, dass der auch so kursiert, dass die junge Generation keine Verantwortung übernehmen kann oder möchte. Dann auch nochmal das Thema in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Das zeigt ja auch von Wertschätzung einer Person gegenüber. Wenn ich sage, unabhängig von dem Alter, ja, ich gucke nicht nur auf das junge Alter, sondern sage prinzipiell, ich höre und sehe dich und möchte dich in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen. Und hier trägt man natürlich wieder diesen Gedanken, was sich auch durch mein ganzes Buch zieht, dass das Alter keine Rolle spielt. Ja? Also, dass man das wirklich nicht so vom Alter abhängig machen soll. Aber ich empfehle tatsächlich immer jungen Führungskräften, genauso wie ich auch einem normalen Berufseinsteiger, Berufseinsteigerin empfehle. Ja, da wären wir wieder bei dem Thema. Erstmal Fragen stellen. Ja, wenn man irgendwo anfängt, gerade als Führungskraft. Erstmal die Leute abholen. Erstmal das Vertrauen zu den Leuten aufbauen. Ja. Und das schafft man wirklich nur, wenn man empathisch ist und nicht dahin geht und sagt, ich werde jetzt alles verändern und die Menschen fühlen sich übervorteilt, weil da ist einfach nur mal so ein unconscious bias, dass man einfach denkt, völlig legitim. Ja, wenn jemand, der 50 ist, jetzt denkt, oh mein Gott, jetzt wird mich jetzt eine 30-jährige Person jetzt führen. Aber das bedarf natürlich Empathie von beiden Seiten, ne? Dass die 50-jährige Person sagt so, hey, lass doch mal die Person machen, lass sie doch mal gewähren. Und andersrum auch die junge Person und sagt, hey, ich werde jetzt die Person nicht übervorteilen. Ich werde mir auch sozusagen, das hört sich so banal an, aber mir meinen Respekt verdienen. Erstmal. Hm. Ja, weil grundsätzlich, egal wie alt oder jung man ist, Führungskraft bedeutet nicht per se, dass man den Respekt direkt hat. Ja, das verwechseln ja auch manche Leute in der Führungsposition. Ja, also auch dieses Thema Machtmissbrauch auch gar nicht zu haben. Dann kann ich auch wirklich empfehlen, sich selbst auch Coaching zu holen. Ja, auch vielleicht im Team jemanden, der deutlich älter ist, somit als Verbündete mit zu Rate ziehen und sich dann auch begleiten lassen. Ne? Also man kann ja Reverse Leadership gegen Mentoring eintauschen, dass es auch total wertvoll ist. Ja.
Ja, vielen Dank. Und ich habe nämlich jetzt gerade noch über eine Frage auch nachgedacht. Und da hast du jetzt schon Teile zumindest beantwortet. Ich weiß nicht, ob jetzt trotzdem noch was dazu einfällt. Die wäre nämlich dann auch jetzt gewesen, was denn junge Chefinnen oder Chefs denn jetzt eigentlich mitbringen müssen, um möglichst auch von Anfang an von älteren Mitarbeitenden akzeptiert zu werden.
Mhm. Auch das Gleiche wie umgekehrt, auch eine gewisse Offenheit. Mhm. Dann auch erstmal das anzuerkennen, was Menschen, die vielleicht schon länger da in der Unternehmen arbeiten, schon geleistet haben, mitbringen. Dann offene Kommunikation, also wirklich auch hier die Leute abholen. Ne? Was möchte ich als Führungskraft erreichen? Was möchte ich mit euch als Team erreichen? Ja, und auch so dieses Open-Door-Policy. Ja? Ihr könnt jederzeit auf mich zukommen, wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr Fragen braucht. Aber auch, ich glaube, das hilft auch einfach auch zu zeigen, hey, es ist mir bewusst, dass ich jung bin. Es ist mir bewusst, dass ich zum ersten Mal vielleicht meine Führungsposition habe. Aber ich brauche euch genauso, ja. Und nehmt mich doch einfach mit, auch in meiner Entwicklung als Führungskraft. Ja, da spielt dieses Teamgeist-Gedanke eine sehr starke Rolle. Und da haben Führungskräfte auch eine richtig positive Macht, weil ein Team kann nur wirklich dann performen, wenn auch sozusagen so ein Teamgeist herrscht, ja, angeleitet durch eine gemeinsame Vision, gemeinsame Strategie, gemeinsame Ziele, setzt natürlich auch Transparenz voraus, ja, dass die Mitarbeiter immer abgeholt werden und immer wissen, ja, wofür steht denn eigentlich auch diese Führungskraft? Das fand ich auch spannend, die Fragen, die du mir eingangs gestellt hattest, ne? Wer bist du? Was ist dir wichtig? Wofür stehst du jeden Tag auf? Eigentlich müsste das jede Führungskraft ihrem Team beantworten, wenn sie nur einsteigt, oder?
So ist es. Ja, ja, total. du bist ja in deinem Buch auch nochmal explizit auf diese Führungskonstellation alt führt jung eingegangen und hast gesagt, dass man diese auch diese kann man in der Verjüngungskur, so hast du geschrieben, unterziehen, indem man mit sogenannten Shadowboards arbeitet. Was meinst du damit und kannst du vielleicht auch mal anhand von einem Beispiel erläutern, wie es funktioniert und was es auch bewirkt?
Mhm. Tatsächlich habe ich dieses Thema zufällig mitbekommen. Das war vor knapp 2 Jahren, wo ich auch schon angefangen hatte, die Interviews zu führen. Und da wurde ich von einer Journalistin angefragt für einen Beitrag, wo ich denn über den Beruf des Generationenmanagers sprechen sollte oder beziehungsweise interviewt wurde. Und dann wurde eine junge Frau interviewt, die genau Teil eines solchen Shadowboards war bei der Deutschen Telekom. Und ich habe mich mit ihr ausgetauscht und sie auch für mein Buch interviewt und ich fand es total spannend. Ja, also es war wirklich so, sie wurde explizit nur dafür, was heißt nur in Anführungsstrichen, ja, aber das war ihre Aufgabe, das war ihre Aktivität, Teil eines Shadowboards zu sein. Das ist nämlich der verlängerte Arm eines traditionellen Vorstands. Das ist ein, ne, deswegen auch der Name Shadowboard, Schatten. Board oder Schattenvorstand, bestehend aus jungen Leuten, die ja den eigentlichen Vorstand unterstützen, bei Entscheidungsfindungsprozessen einbezogen werden. Ja? Genau, und wie funktioniert das Ganze? Das ist natürlich so, war jetzt auch bei ihr, bei der Angelina der Fall, dass da war es natürlich nochmal expliziter, dass es nicht direkt Leute aus dem Unternehmen genommen wurden, sondern das war wirklich eine Job Description. Sie hat sich beworben und ist ein Assessment Center durchgegangen. Also erstmal geht es darum, auszuwählen, wer kommt denn überhaupt in dieses Shadowboard. Ja, wer ist der erweiterte Vorstand? Da guckt man natürlich auch auf Diversität. Ja, Leute mit verschiedenen Hintergründen, wenn es intern passiert, aus verschiedenen Abteilungen, aus verschiedenen Funktionen, sodass verschiedene Fähigkeiten und Sichtweisen abgedeckt werden. Man kann auch so Selektionskriterien definieren, die sich zum Beispiel auf Leistung, Innovationsgeist, Potenzial auswirken oder fokussieren. Dann ist es üblicherweise so, und das ist auch spannend, ich weiß es nicht, wie es bei traditionellen Vorständen ist, aber die wurden tatsächlich trainiert und durch Workshops auf ihre neue Position vorbereitet. Ja? Und sie mussten aber auch das Unternehmen verstehen lernen, so wie ein Vorstand auch. Ja, die muss die Geschäftsstrategie verstehen, wie funktionieren Entscheidungsfindungsprozesse und vor allen Dingen auch, was ist denn so die Erwartungshaltung des Top-Management oder Senior-Managements. Dann muss es natürlich sogenannte Joe-Fixes geben, regelmäßige Meetings und die finden auch parallel zu den Sitzungen des eigentlichen Vorstands statt. Und da wird auch über die gleichen Themen diskutiert, über die sich auch der traditionelle Vorstand den Kopf zerbricht. Herausforderungen, und man hat die Möglichkeit, eigene Vorschläge und Empfehlungen mit reinzunehmen. Und im nächsten Schritt ist es so, ja, man trifft es natürlich separat, Shadowboard und der normale Vorstand, aber man kommt dann irgendwann mal zusammen. Man präsentiert sich gegenseitig die Ergebnisse. Der Shadowboard hat die Möglichkeit, Entscheidungen oder Vorschläge, Ideen darzustellen, zu präsentieren. Und dann ist es wieder, da hat man wieder die Option, dieses Entscheidungsfindung kann dann wieder entweder gemeinsam Sitzungen oder separaten Treffen stattfinden. Und klar, man kann natürlich nicht sagen, also das ist natürlich de facto so, dass der eigentliche Vorstand immer noch die letzte Entscheidungsinstanz Befugnis hat. Aber zumindest geht man einen Schritt weiter und sagt, dass der Shadowboard, dieser junge Board oder junge Beirat sozusagen, vorher angehört werden muss und meistens auch das Feedback in das Senior Management mit einfließt. Ja?
Ja, wirklich super, super spannender Ansatz, ja. Und nicht umsonst hast du ja da auch von der Verjüngungskur dann auch gesprochen. Also zum einen fand ich es jetzt im Kontext gerade bei diesem Kapitel mit dem Reverse Leadership dann auch total spannend, dass du nochmal explizit auf diese andere Führungskonstellation da auch eingegangen bist, also alt führt jung, und da auch diesen Ansatz da ins Spiel gebracht hast. Also finde ich super, super spannend, ja. Und danke auch nochmal für die Erläuterung jetzt auch anhand von einem Beispiel. Ich nenne dir jetzt mal 5 Begriffe, welche für mich im Kontext von generationsübergreifendem Arbeiten sehr wichtig sind. Und ich möchte jeweils einfach nur von dir ein paar spontane Gedanken dazu hören, Irene. Erster Begriff ist Diversity.
Ja, für mich im Generationenkontext bedeutet das natürlich, dass unterschiedliche Lebensphasen, Arbeitserfahrungen von verschiedenen Altersgruppen in Einklang gebracht werden, sodass es eine Win-Win-Situation ist für die Mitarbeitenden und für den Arbeitgeber.
Danke. Zweiter Begriff ist Beziehungen.
Beziehungen sind sehr wertvoll, gerade wenn verschiedene Generationen miteinander zusammenarbeiten, weil dadurch das gegenseitige Lernen, Empathie gefördert wird und man bleibt offen und flexibel im Kopf, in dem Mindset.
Sehr schön, danke. Dritter Begriff, Schubladen.
Schubladen sind genau der Grund, weshalb eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Generationen erforderlich ist. Es reicht nicht nur ein gemeinsamer Dialog, sondern man muss sich auch irgendwie in die Schuhe des anderen hineinversetzen können. Und das funktioniert nur, wenn man gemeinsam arbeitet. Weil, wenn ich an Schubladen denke, denke ich auch an Stereotype und Altersbilder und diesen Gift für den Begriff davor, den wir geklärt haben, durch Beziehungen. Deswegen, um Schubladendenken zu vermeiden, sollten gerade die Generationen zusammenarbeiten. Miteinander statt gegeneinander.
Sehr schön. Vierter Begriff, Kommunikation.
Hm, da hat man auch den Begriff aktives Zuhören, ja, was enorm wichtig ist. Dann auch wieder das Thema natürlich Fragen stellen, dann auch die Möglichkeit haben, Dinge offen ansprechen zu dürfen, ohne dass man Konsequenzen befürchten muss. Und dann, wenn ich an das Thema Kommunikation denke, weil das oftmals auch Gegenstand ist, ne, bei vielen, vielen Teams. Was sind das denn eigentlich für Kommunikationsmedien oder Formate, die wir anwenden? Ja, da wird immer unterstellt, ach, die Generation möchte lieber WhatsApp, die möchte telefonieren, die möchte Face-to-Face-Meetings, die andere, die können auch remote arbeiten. Und ich sage am Ende des Tages, ist eigentlich völlig egal. Ja, und man sollte das nicht auf die Generation möchte jetzt das beziehen, sondern vielmehr, was ist am zweckmäßigsten? Hm. Beispielsweise, wenn eine Nachricht schnell, kurz, knackig, WhatsApp, lange Nachricht mit E-Mail, Anhang, E-Mail. Ja, wenn wir zusammenarbeiten müssen, uns austauschen müssen, dann vielleicht so ein Medium wie Slack oder Microsoft Teams. Also bei Kommunikation anerkennen, dass es für verschiedene Bedürfnisse gibt bei den Generationen, aber am Ende sollte der Sinn und Zweck entscheiden.
Letzter Begriff, Werte.
Ja, das ist für mich eins meiner Lieblingsthemen. Das hatte ich auch am Anfang dargestellt. Und zwar, die Werte der verschiedenen Generationen, der Altersgruppen unterscheiden sich noch nicht mal so sehr. Es sind eher die Wertekonstrukte, die sich unterscheiden. Ja, wie interpretiere ich gewisse Werte und wie sehe ich vor allen Dingen meinen Wert erfüllt? Das kann unterschiedlich sein. Und das ist genau das, was ja so wertvoll ist. Wir sollten uns eher auf die gemeinsamen Werte fokussieren, anstatt auf die Unterschiede, weil Werte haben wirklich das Potenzial, Generationen zu verbinden.
Sehr schön. Werte haben das Potenzial, die Generationen zu verbinden. Ja, liebe Ren, die Zeit ist so schnell verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zum Thema Reverse Leadership und generationsübergreifenden Arbeiten begeistert und auch inspiriert hast. Und am Ende dieser großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir noch die drei folgenden Fragen beantwortest. Erste Frage in unserem Schlussmodus ist, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und auch menschlicher zu machen?
Ja, also zusammenfassend bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, seid authentisch, ehrlich, transparent, hört euren Mitarbeitenden aktiv zu, zeigt echtes Interesse, stellt ihnen Fragen und fördert auf jeden Fall eine offene Feedback-Kultur. Weil wenn ihr wirklich die Bedürfnisse und Erwartungen eurer Mitarbeitenden versteht, dann erst könnt ihr wirklich eine Arbeitsumgebung schaffen, die von Diversität, Inklusivität, Wertschätzung geprägt ist und eine vertrauensvolle Basis schafft, um das Team zu bestärken, zu inspirieren und vor allen Dingen zu motivieren.
Vielen Dank. Welche drei Dinge sollte ich denn beziehungsweise auch die HörerInnen von What I Do Inspires You unbedingt aus unserem Gespräch mitnehmen, damit es uns gelingt, generationsübergreifend zu führen?
Ja, erster Punkt natürlich auf die gemeinsamen Werte besinnen, die uns alle vereinen. Dann die Menschen dort abholen, also in der Lebensphase abholen, wo sie gerade stehen. Deswegen sage ich gerne immer, Stages, not ages. Dann darauf achten, beziehungsweise die Mitarbeiter einfach fragen, ob sie das Gefühl haben, Mehrwert erbringen zu können. Falls nicht, gemeinsam im Sinne von Jobcrafting, was ich auch sehr spannend finde, weil ich das auch in meinem Team praktiziere, von Jobcrafting zu gucken, welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt werden, damit diese eine Person Mehrwert erbringen kann. Und dann, das ist so irgendwie so mein Plädoyer, Passion, Persönlichkeit und Potenzial vor Alter. Wenn ich mich an die drei Ps halte, dann ist doch das Alter sowas von egal.
Da hast du recht. Und das kann man sich auch leicht behalten mit den drei Ps. Super. Vielen, vielen Dank. So, die allerletzte Frage, das die dürfte für dich als, wie du von dir sagst, hoffnungslose Optimistin sehr leicht zu beantworten sein. Denn am Ende unseres Gesprächs von so einem Podcast bitte ich meine GesprächspartnerInnen immer um ein sogenanntes Mutmacher-Plädoyer, Irene. Und was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken? Mhm.
Ja, an der Stelle möchte ich differenzieren zwischen Individuum und uns als Kollektiv. Ja, als Kollektiv plädiere ich, das ist jetzt momentan mein wichtigster Wert, Solidarität, Hashtag Solidarität. Denn wir sollten wirklich als Kollektiv, als Gesellschaft auf Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung setzen. Denn nur gemeinsam können wir jede Herausforderung meistern. Das hat ja auch die Geschichte gezeigt.
Absolut.
Und dann an jedes Individuum, das kann ich nur mitgeben. Also das hilft mir immer, ne? Wenn es mir mal nicht gut geht und nicht schlecht geht, vielleicht kann es ja auch den einen oder anderen inspirieren, dass ich sage, für mich schon sehr früh erkannt habe, dass ich ein Gefühl auf den Tod nicht ausstehen kann. Und das ist, mich schlecht zu fühlen. Deswegen bin ich immer darum gestrebt, aus diesem schlechten Gefühl rauszukommen. Deswegen sage ich, das ist wirklich mein Appell, wenn es euch schlecht geht, ihr seid in einer Krise, tut und setzt alles daran, was ihr könnt, um aus diesem Scheißgefühl rauszukommen. Überlegt euch, was tut mir gut, was brauche ich gerade in dem Moment, und vor allen Dingen, lasst euch von niemandem Schranken setzen. Ja, glaubt an eure Fähigkeiten, Veränderungen bewirken zu können, weil jede einzelne Person kann etwas bewirken, und seid immer offen für Neues.
Wow, was für ein toller Abschluss. Vielen Dank, Irene, für dieses sehr inspirierende, inhaltsreiche und vor allen Dingen auch sehr mutmachende Gespräch. Auf der Rückseite des Covers deines Buchs, Du bist mehr als eine Zahl, schreibt Düsen Tekal, viel zu oft fragen wir uns, was uns unterscheidet. Dabei ist die Frage, was uns zusammenhält, auch die Generation viel wichtiger. Und genau das zeigt Irene Kilubi eindrucksvoll in ihrem Buch. Ich wünsche dir und auch uns, Irene, dass du noch ganz viele Menschen ermutigst, generationsübergreifend und vorteilsfrei zusammenzuarbeiten, gemeinsam zu leben und voneinander zu lernen. Vielen Dank.
Ja, danke auch dir, Joachim, dass du deinem Podcast diesem Thema die Bühne gegeben hast und für deine spannenden Fragen, und Grüße auch an dein Publikum da draußen.
Sehr gerne.
War das nicht ein mutmachendes, energiegeladenes und zugleich auch sehr informatives Gespräch? Mich hat Irene Kilubi wirklich sehr inspiriert und mitgenommen auf eine Reise, wo Alter auf der einen Seite keine Rolle spielt, beziehungsweise noch besser ausgedrückt, wo das Zusammenarbeiten und auch das Zusammenleben von unterschiedlichen Generationen einen echten Mehrwert bringt. Ganz am Anfang unseres Gesprächs hat sie uns allen schon sehr viel Lust auf ihr wunderbares und sehr lesenswertes Buch mit dem Titel »Du bist mehr als eine Zahl, warum das Alter keine Rolle spielt« gemacht, und ich kann dieses tolle Buch nur jedem von euch weiterempfehlen. In Erinnerung ist mir das Plädoyer von Irene am Ende unseres Gesprächs, wo sie sagt »Passion, Persönlichkeit und Potenzial vor Alter«. Wenn ich mich doch an diese drei Ps halte, dann ist doch das Alter sowas von egal. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Führung bedeutet für Irene, Menschen zu inspirieren und zu motivieren, auf eine gemeinsame Reise zu einer größeren Vision mitzunehmen. Laut Irene ändert sich ihr Führungsverständnis auch immer wieder, und zwar in Abhängigkeit davon, in welchem Kontext sie sich befindet und auch welche Erfahrungen sie gemacht hat. Irene nennt das situatives Führen. Sie beschreibt die ideale Führungskraft für sich wie folgt: Jemand, der mich wertschätzt, respektiert, sich für mich interessiert, und zwar für meine berufliche Weiterentwicklung, aber auch für mich als Mensch. Wichtig ist auch, dass man mich seitens der Führungskraft auch mal gewähren und machen lassen und mir auch etwas zugetraut hat. Dazu kommt die Fähigkeit, ein Coach zu sein und die Mitarbeitenden in dieser Rolle zu unterstützen und anzuleiten, damit sie das Beste aus sich herausholen können, anstatt konkrete Dinge vorzugeben. Irene sagt, eine Führungskraft sollte die Gabe haben, situativ zu führen und sich auf die individuellen Situationen, Lebensumstände und Lebensphasen individuell einstellen zu können. Das stellt natürlich auch die Führungskraft immer wieder vor neue Herausforderungen. Irene sieht aktuell die größten Herausforderungen in der Führung bei den Themen Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, weil sich der Arbeitsmarkt so rasant schnell verändert und wandelt. Deshalb sind Führungskräfte auch gefragt, die ihr Führungsverhalten und ihr Führungsverständnis hinterfragen, und sie sollten auch bereit sein, stetig weiterzulernen. Gerade deshalb ist Selbstführung so wichtig, denn man kann andere nicht führen, wenn man sich selbst nicht führen kann. Von einer guten Führungskraft wünscht sich Irene vor allem, dass sie die richtigen Aufgaben bekommt und sie dadurch das Gefühl hat, einen Mehrwert zu erbringen. Denn wenn man die richtigen Aufgaben hat, sagt sie, wird man gewertschätzt, man wird gehört und gesehen und man fühlt sich motiviert. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollten Führungskräfte haben, die ihr euch wünscht? Was macht für euch gute Führung aus und was braucht es dazu? Was versteht ihr unter situativer Führung und warum ist das aus eurer Sicht so wichtig? Zweitens, was sind für Irene die Hauptargumente, warum wir verschiedene Generationen nicht nur zusammenbringen sollten, sondern wir sogar davon profitieren, wenn wir das tun? Sie sagt, altersgemischte Teams sind produktiver und innovativer, weil sie eine Vielfalt von verschiedenen Perspektiven haben und die unterschiedlichen Altersgruppen ihre Lebenserfahrungen, Ansichten und Arbeitsweisen und die Art und Weise, Lösungen für Probleme zu finden, einbringen. Und man kann sich auch gegenseitig bei der unterschiedlichen Entwicklung unterstützen. Man kann das volle Potenzial verschiedener Erfahrungen, Lebenseindrücke und Perspektiven nutzen, wenn man eine altersdiverse Belegschaft hat. Reverse Leadership bedeutet für Irene in ihrem Kontext, dass wir eine Führungskonstellation haben, wo die führende Person deutlich jünger ist als die geführte Person bzw. das geführte Team. Dabei gibt es Trends, die man berücksichtigen sollte, welche aber auch ganz deutlich für ein Reverse Leadership sprechen. Es handelt sich dabei um Dinge wie Technologisierung, Globalisierung, der Wunsch nach mehr Autonomie und Anerkennung der individuellen Vielfalt, weg von starren, hierarchischen Strukturen, Diversität, Flexibilität, Nachhaltigkeit sowie Fachkräftemangel und demografischer Wandel. Die Vorteile von Reverse Leadership sind, man beugt Adultism vor, das heißt eine Diskriminierung von jungen Menschen, weil sie vielleicht anscheinend aufgrund ihres Alters nicht in der Lage sind zu führen. Das heißt Reverse Leadership, dabei werden Stereotype, Altersbilder bewusst durchbrochen und junge Menschen werden auch bewusst dadurch gewertschätzt, indem man ihnen Führung aufgrund ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten zutraut. Was müssen denn junge Chefin oder Chefs mitbringen, um möglichst von Anfang an von älteren Mitarbeitenden akzeptiert zu werden? Offenheit. Anerkennung dessen, was Menschen, die schon länger im Unternehmen sind, geleistet haben und mitbringen. Eine offene Kommunikation. Teamgeist. Gemeinsame Vision und Ziele sowie Transparenz. Was genau ist mit Shadowboards gemeint? Wie funktioniert es und was bewirkt es? Irene erläutert es anhand eines Beispiels, wo es um den sogenannten verlängerten Arm eines traditionellen Vorstands ging. Das heißt, ein Schattenvorstand bestehend aus jungen Menschen, die den eigentlichen Vorstand unterstützen und bei Entscheidungsfindungsprozessen einbezogen werden. Was sind für euch die Hauptargumente, warum wir verschiedene Generationen in der Arbeitswelt zusammenbringen sollten? Welche Erfahrungen macht ihr mit Reverse Leadership? Was sind aus eurer Perspektive Vorteile und welche Herausforderungen seht ihr? Was müssen eurer Meinung nach junge Chefinnen oder Chefs mitbringen, um möglichst von Anfang an von älteren Mitarbeitenden akzeptiert zu werden? Drittens. Was sind Irenes Anmerkungen zu 5 Begriffen, welche im Kontext von generationsübergreifender Arbeit sehr wichtig sind? Diversity, bedeutet im Generationskontext, dass unterschiedliche Lebensphasen und Arbeitserfahrungen von verschiedenen Altersgruppen in Einklang gebracht werden, sodass eine Win-Win-Situation entsteht, und zwar für die Mitarbeitenden und für den Arbeitgeber. Beziehungen sind sehr wertvoll, gerade wenn verschiedene Generationen zusammenarbeiten, weil dadurch das gegenseitige Lernen und Empathie gefördert werden und man bleibt dadurch offen und flexibel im Kopf und im Mindset. Schubladen sind der Grund, weshalb eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den Generationen erforderlich ist. Es reicht hier nicht nur ein gemeinsamer Dialog, sondern man muss sich auch in die jeweils anderen hineinversetzen können. Und das funktioniert nur, wenn man gemeinsam arbeitet, und zwar miteinander anstatt gegeneinander. Beim Thema Kommunikation ist aktives Zuhören wichtig. Fragen stellen, die Möglichkeit, Dinge offen ansprechen zu dürfen, ohne dass man Konsequenzen befürchten muss. Kommunikationsformate sollten nicht bestimmten Generationen zugeordnet werden, sondern es sollte das Format gewählt werden, was am zweckmäßigsten ist. Die Werte der verschiedenen Altersgruppen bzw. Generationen unterscheiden sich gar nicht so sehr voneinander. Es sind eher die Wertekonstrukte, die sich unterscheiden. Wie interpretiere ich gewisse Werte und wie sehe ich meinen Wert als erfüllt an, das kann unterschiedlich sein. Wir sollten uns also auf die gemeinsamen Werte fokussieren, anstatt auf die Unterschiede, weil Werte haben das Potenzial, Generationen zu verbinden. Welche Bedeutung messt ihr den Begriffen Diversity, Beziehung und Schubladen im Kontext von generationsübergreifendem Arbeiten bei? Wie gelingt es euch, aktiv zuzuhören und in der Kommunikation sehr viel mit Fragen zu arbeiten? Wie steht ihr zu der Aussage von Irene, dass sich die verschiedenen Generationen auf gemeinsame Werte fokussieren sollten, anstatt auf Unterschiede? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.